Wir haben in den letzten Sonntagen immer wieder über die Ewigkeit gesprochen. Wir hatten beim Sterben Sarahs davon gesprochen, beim Sterben Abrahams. Dann hatten wir den offiziellen Text unserer Landeskirche vor 14 Tagen. Am letzten Sonntag war Jürgen Schwarz hier dran mit dem Zerbrechen der irdischen Hütte. Und ich habe gedacht, ich will heute Ihnen ein einfaches Wort zurufen, ein Wort, das einem immer wieder in den Sinn kommt, wenn man der Macht des Todes begegnet, ein Jesuswort. Und darüber möchte ich zu Ihnen predigen. Es steht in Johannes 11 bei der Auferweckung des Lazarus. Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus spricht zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Damit jetzt für alle das klar ist, Jesus spricht nicht vom Sterben, sondern vom Leben. Und wenn wir dieses Thema aufgreifen, dann kann es nur das Thema des Lebens sein. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt des Todes. Wir verdrängen das oft und wir reden ja nicht viel über den Tod. Darum kommt uns das sonderbar vor. Aber darf ich Sie kurz mal mitnehmen? Sie machen eine Wanderung über die Schwäbische Alb und kommen plötzlich an eine Stelle und dort ist eine Tafel angebracht. Hier verunglückte tödlich unser Kletterkamerad Fritz im Alter von 17 Jahren. Gut. Sie fahren weiter und kommen durch ein Dorf, ja eigentlich durch jedes Dorf. Und in der Mitte ein großes Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen beider Weltkriege. Sie schlagen die Zeitung auf und sie lesen, dass die Soldaten oben in Vaihingen in den Patch Barracks ihr Testament gemacht haben und eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil sie zum Golfkrieg einberufen wurden. Und dann blättern sie ein paar Seiten weiter und lesen, dass durch einen schauerlichen Verkehrsunfall 3 Menschen ums Leben kamen. Und noch nicht genug, sie blättern weiter und dann kann es passieren, 2 volle Seiten nur Todesanzeigen. Die Welt spricht vom Tod. Überall ist der Tod da. Er begegnet uns auf Schritt und Tritt. Sie alle haben ihre Begegnungen mit ihm. Und weil uns das so viel Not macht, dann verdrängen wir das, dann reden wir nicht darüber, dann versuchen wir, das auf die Seite zu schieben und das irgendwie zu vergessen. Aber es ist ja merkwürdig, gerade vor dem Tod, auf dem Hintergrund des Todes, hat Jesus die größte Siegesnachricht verbreiten lassen. Was gibt es Größeres als die Osterbotschaft? Christ ist erstanden, preis dem Todesüberwinder. Wenn wir einander grüßen in der Osterfreude, ein Spottertod ist worden. Wenn wir etwas ahnen und von ferne verstehen, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir haben das dann Menschen gelebt, die ersten Christen, die in den Arenen zu ihrer Hinrichtung geführt wurden und die noch Lieder angestimmt haben, die Lieder der Märtyrer wenige Stunden vor ihrem Tod, die hatten solch eine Kraft in der Freude der Überwindung des Todes, weil es eine Botschaft vom Leben ist. In England zeigt man im Schloss Windsor eine alte, zerlesene Bibel des General Gordon. Das war der englische Haudegen, der im letzten Jahrhundert in Afghanistan gewirkt hat. Und den haben dort die Aufständischen Leute gefangen genommen und haben ihn zum Tod verurteilt. Und bevor er hingerichtet wurde, haben sie gesagt, du darfst noch etwas sagen, was dir wichtig ist. Und dann sagte er nur ganz ruhig, ich werde auferstehen. Und dann wurde er hingerichtet. So was Großes, um die Christenhoffnung, um Christenglaube, wie um Leben zu reden im Angesicht des Todes. Und das können wir nur, mein erster Punkt, weil Jesus sich dem Tode stellt. Wir weichen dem Tod aus. Ich bin ja auch nicht so sicher, wie das einmal bei mir sein wird. Da soll keiner so pausbäckig sagen, dass er dann trotzig und mutig seinem eigenen Sterben entgegengehen kann. Wir haben nicht die Kraft, um dem Sterben gegenüberzutreten. Aber Jesus hat die Kraft und er hat den Mut. Wie ist denn das alles damals zugegangen? Jesus war gar nicht in Bethanien, er war weit weg. Und dann haben Maria und Martha zu ihm Boten geschickt und ihm mitgeteilt, er soll doch schnell kommen, Lazarus liege krank. Und sie dachten daran, dass Jesus doch die Macht hat, einen Kranken zu heilen, ihm die Hände aufzulegen, ihn gesund zu machen. Aber Jesus kam nicht. Jesus verzögert sein Kommen und er kommt erst 3 Tage nach der Beerdigung. Und er trifft die Trauernden auf dem Friedhof an. Bethanien ist ein lieblicher Ort, es liegt hinter dem Ölberg. Ein schöner kleiner Ort, bevor man in die Wüste Juda hineinkommt. Und dort, auf dem Friedhof, geht Jesus zu den Trauernden. Und es wird erzählt, dass dort geweint wird. Und auch Jesus Tränen kommen. Der Schmerz ergreift sie alle. Es ist keine Schande. Wenn wir Menschen sind, die noch mitfühlen können. Aber warum hat denn Jesus gezögert? Warum ist er denn nicht gleich gekommen? Er sagt der Martha, er schläft nur. Nicht, dass er meint, dass der nur scheintot sei. Aber Jesus sagt, die Macht des Todes hat ihre Bedeutung verloren in meiner Gegenwart. Das ist kein Tod mehr wie sonst ein Tod. Und als sie dann den Grabstein wegtun, da spürt man, was Jesus meint. Der schreckliche Duft der Verwesung, die Bibel ist doch sehr realistisch, schmeckt widerlich. Man spürt, wie unheimlich der Tod zuschlagen kann. Und auf diesem ganzen Hintergrund spricht Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich auf dem Friedhof oft auch Beerdigungen halten muss, wo alle, die dabei sind, keinen Trost haben, keine Hoffnung und keine Zuversicht. Und dann geht es uns immer so, wenn wir ein Wort Gottes sagen, solch ein Wort, dann auf einmal spürt man, da ist ein Grund, ein Fundament, auf dem man stehen kann. Wie kann denn Jesus überhaupt so etwas sagen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Jesus, der doch auch weinen muss. Und die Frage, die ja heute uns immer wieder beschäftigt durch die überall diskutierten Thesen der Theologen. Wer ist denn Jesus? Ist er nicht bloß der Mann von Nazareth? Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie für sich eine klare Antwort geben. Ist das wahr, was Jesus sagt? Wer von den sterblichen Menschen darf solche Worte reden? Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ja nicht ein Geschwätz. Es ist immer wieder schade, dass die Theologen sich damit nicht auseinandersetzen. Mit dem ungeheuren Anspruch, Jesu, der Gottessohn zu sein, der Retter, Heiland der Welt, der Christus, der Gesalbte Gottes. Und so tritt Jesus gegenüber und er sagt dies nicht nur. Wir ahnen ja oft, dass hinter diesen Worten Gottes Geist weht. Und dass er uns den Glauben ins Herz pflanzt. Aber Sie müssen noch weiter blicken, dass er Jesus das nicht nur sagt, sondern er geht ja diesen Weg. Er treibt es auf die Spitze mit dem Sterben des Lazarus. Er lässt es zu dieser schrecklichen Katastrophe kommen, dass der Kranke stirbt und schon in die Verwesung übergeht. Jesus lässt es dorthin kommen, weil er seine Macht zeigen will. Und er demonstriert dies noch einmal in seinem eigenen Leben. Und er geht den ganzen langen Weg seiner Passion durch die Schläge der Nacht, der Hinrichtung, bis er hinausgeführt wird auf den Hügel Golgatha. Er lässt sich an dieses Kreuz nageln und stirbt. Und sie nehmen ihn vom Kreuz und sie öffnen ihm die Seite und sie sehen, dass er tot ist. Und sie legen ihn ins Grab als den Toten. Und dann bekräftigt Jesus das noch einmal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass hier Klarheit herrscht. Uns interessieren nicht Gedanken, religiöse Wünsche, Sehnsüchte, nicht die Bedeutung, die dahinter steckt. Uns interessiert das, ob der Tod wirklich gebrochen ist an der einen Stelle, da wo Jesus hindurchgeht und eine Bresche schlägt. Darum stellt sich Jesus dem Tod, nicht nur beim Lazarus, der zurückgerufen wird in diese Welt und der ja noch einmal sterben muss, sondern im eigenen Sterben und Auferstehen hat Jesus die Macht des Todes niedergerungen und besiegt. Und er ist der Herr über den Tod. Er lässt uns heute hindurchblicken auf seine Ewigkeit. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Sieg ist in mir. In mir ist das Leben, in mir ist die Fülle. Aber jetzt etwas Zweites. Jesus nimmt auch die Schatten des Todes hinweg. Wenn ich zu Sterbenden komme und es geht, dass wir noch miteinander reden können, dann spreche ich gerne über diese große Zusage Jesu. Ich habe neulich in einem Vortrag erzählt, wie ich zu einem Schwerkranken kam und er in gläubiger Gewissheit war. Ich weiß, dass ich in die Hände Jesu falle. Und dann sage ich noch, und so erzähle ich es in dem Vortrag, um das zu verdeutlichen, es ist überhaupt kein Totenreich dazwischen. Es ist nicht mal eine Papiertapete dazwischen. Sondern wenn Jesus uns aus dieser Welt ruft und wir gehören ihm und wir sind bei ihm, dann ist das direkt ein Hinübergehen vom Glauben zum Schauen. Die Leute hören andächtig zu, aber nach dem Vortrag kommt ein junger Mann empört zu mir und sagt, also was Sie erzählen, ist ja ein völliger Unsinn. Wie ist denn das logisch? Ich sage, logisch kann ich es nicht erklären. Aber er beharrt darauf. Und dann erklärt er mir und sagt, das ist alles Unsinn, was Sie sagen. Wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann hat das Jesus ganz anders gemeint. Denn Jesus war ja noch gar nicht im Paradies. Er ist ja wieder seinen Jüngern erschienen. Also wir müssen den Leuten einfach sagen, dass ich lange, lange Zeit im Totenreich lebe. Ich habe dem jungen Mann gesagt, ich will mit Ihnen nicht streiten. Ich kann nur eins sagen. Und ich denke, es gibt manche unter Ihnen, die ähnlich denken. Darum erkläre ich das so deutlich. Ich denke, unsere Unterscheidung von Raum und Zeit ist ein Stück unserer irdischen Begrenzung. So wie wir viel nicht verstehen. Wir wissen nichts vom Anfang Gottes und vom Ende. Wir sehen nur durch einen dunklen Spiegel. Wir sehen nicht viel mehr. Wir können die Zeit nicht unterscheiden. Wir wissen nicht, wie lang die Ewigkeit dauert. Es gibt viele Dinge, die wir mit unserem Denken gar nicht fassen können. Aber was mir auffällt, ist, wie Jesus sagt, dass es überhaupt keine Todesherrschaft gibt zwischen ihm und den Seinen. Nicht einen Augenblick. Wer an mich glaubt, der wird niemals mehr, nimmermehr sterben. Er darf direkt zum Leben, zum neuen Leben bei Gott hindurchgehen. Das ist mir so wichtig, dass ich das fassen will und glauben will, mich daran freuen darf, denn die Schatten des Todes sind so unheimlich. Ich darf heute auch zu den Trauernden reden, die ja immer wieder damit beschäftigt sind, die Schatten des Todes wegzudrücken, die Einsamkeit, die Spuren, die Erinnerung, den immer wieder neu aufbrechenden Schmerz, das Alleinsein, die furchtbare Not der Witwen, die ja sagen, seitdem mein Mann tot ist, gelte ich nichts mehr. Ich bin vergessen bei den Freunden und verlassen, einsam. Das ist schwer, die Schatten des Todes, die man so spüren kann, die sind auch deshalb so schwer, weil wir immer wieder beim Tod das Versäumte entdecken. Mir wird das immer wieder bewusst, wenn wir Abschied nehmen. Ach, hätte ich doch das noch getan. Ach, hätte ich doch noch jenen Wunsch erfüllt. Ach, hätte ich doch mich noch mehr gekümmert, wenn ich das gewusst hätte, dass der weggerissen wird. Da spürt man Versäumnis und Schuld. Aber auch für die, die sterben, ist das ja immer so, dass man nie richtig bereit ist. Man hat sich nie genügend vorbereitet. Jetzt bin ich so froh, dass man in Jesus sterben darf, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dass ich in jedem Augenblick meines Lebens mein Leben unter dem Kreuz Jesu bereinigen darf und sagen darf, Herr, nimm meine Schuld und meine Versäumnisse weg, tilge das durch dein Blut. Und wenn ich dich habe, dann habe ich meine Sterbestunde bewältigt. Wenn ich bei dir bin, ich will dich nur fest an mein Herz drücken, heute. Und dann kann mir es ganz egal sein, wenn meine Todesstunde kommt. Das hast du in deiner Regie schon lang gut geordnet, lieber Herr. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Ich habe nie meinen Großvater getroffen, der in Frankfurt am Main Pastor war, an der Lukaskirche in Sachsenhausen. Er ist 17 Jahre früher gestorben, bevor ich geboren wurde. Er war damals 51 Jahre alt. Ganz plötzlich in einer Lungenentzündung. Und als dann seine Frau ihm sagte, es geht heim, dann sagte er, das wäre aber schön. Und als die Todesstunde kam, rief seine Frau, hier hat der Tod keine Macht mehr. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das Christensterben. Ich habe meinen Großvater nie gesehen, aber das prägt mich. Das wird mir groß, dass ich in dem Augenblick auf Jesus blicken darf und das gar nicht so wichtig ist. Der letzte Atemzug, das letzte Wort. Sondern wir gehen heim zur Erfüllung des Lebens. Mit einem unfertigen, unvollkommenen, schuldbeladenen Leben. Aber wir können sagen, die Vergebung Jesu liegt drüber. Es wird nie vollkommen und nie gut sein. Wir brauchen auch nicht die großen Sprüche am Grab. Sondern durch Jesu Blut vergeben und gerecht gemacht. Noch das Letzte. Glaubst du das? Das fragt ja Jesus die Martha. Glaubst du das? Jetzt muss ich noch mal ausholen. In unserer Zeit gibt es so viel Terrorismus. Das liest man ja bald jeden Tag, dass irgendwo ein Bankräuber da in so eine Bankfiliale reinkommt und mit seiner Spielzeugpistole herumfuchtelt oder was er in der Hand hat und dann plötzlich die würdigen Herren, sie krapseln alle auf dem Boden rum. Ist eigentlich gar nicht schön, sonst sind sie so feierlich mit ihrer schönen Krawatte und mit ihrem weißen Hemd. Sie krapseln alle um ihr Leben. Ja, ich würde das auch tun. Rette dein Leben. Man weiß ja nie, was so ein Kerl da mit einem macht. Aber es ist so ein entwürdigendes Bild, dass da irgend so ein hergelaufener Krimineller da so eine ganze Mannschaft vorführen kann. Und noch viel schlimmer ist das, wenn man das vor den Fernsehkameras macht. Hunderte und Aberhunderte, die zittern nur, weil da an einem Menschen der Revolver an der Schläfe sitzt. Ja, das Leben ist kostbar. Das wissen ja alle die, die was in dieser Welt erreichen wollen. Ein Saddam Hussein braucht keine 6000 Geiseln. Eine genügt. Ein Revolver an einer Schläfe und die ganze Welt zittert. Die ganze Welt zittert. Das Leben ist so kostbar. Und das ist richtig. Das Leben ist unersetzlich und mit dem kann man alles erpressen. Rette doch das Leben, obwohl tausendfach gestorben wird jeden Tag, aber das eine Leben, das man retten könnte, das ist so kostbar und so wichtig. Und so geht's auch uns. dass der Versucher dies immer wieder benutzt und uns einredet, du musst dein Leben füllen. Und so kommt die unersättliche Lebensgier. Und oft werden wir getrieben von allen unmöglichen und möglichen Vorstellungen, wie wir Lust, Erfüllung und Freude in unser Leben hineinpacken können. Ich muss doch mein Leben benutzen, solange ich es habe. Wer weiß, wann es endet. Der Versucher ist ein Terrorist, der uns dauernd das einredet. Guck, dein Leben, nütze es. Darum ist so wichtig, dass man sich vom Tod nicht mehr erpressen lässt. 1975 war ein Militärattaché in der Stockholmer Botschaft der Deutschen Bundesrepublik von Mirbach. Und er hat vorher verfügt gehabt, wenn ich einmal von Geiseln genommen werde, ich möchte nicht ausgelöst werden. Ich lebe in der Hand Gottes. Und diesen von Mirbach haben dort die Terroristen erschossen. Es war ja eine schreckliche Sache. Sie haben ihn herausgerufen und haben versucht, ihn zu erpressen. Wenn ein Mensch den Tod nicht mehr fürchtet, sondern sagt, für mich ist der Tod keine Grenze mehr. Jetzt geht es nicht bloß gegenüber den Terroristen nicht mehr erpressbar zu sein, sondern auch nicht mehr von der Lebensgier erpresst werden zu können, von der Sucht, von den Sehnsüchten und all dem, was uns erfüllt, sondern den Tag auszuschöpfen in der Begrenzung und in der Gabe, wie Gott ihn schenkt. Wer an mich glaubt, der wird leben. Ich hoffe, dass Sie leben können ohne jeden Todesdruck. Und ich hoffe, dass Sie als glaubender Mensch sich auch nicht terrorisieren lassen von Ihren Krankheiten. Es gibt so viele, die lassen sich terrorisieren von jedem Befund. Wie steht es jetzt mit meiner Krankheit? Wie nah bin ich jetzt im Sterben? Die gucken in die Augen des Arztes. Was sagt er jetzt wieder? Machen Sie sich doch frei. Ewige Gott hat sie in dieses Leben gestellt. Er schenkt ihnen den Raum, den er bemessen hat. Und er weiß, was recht und was gut ist. Leben sie in der Nähe Jesu, im Vertrauen zu ihm und im Aufblick zu seiner Herrlichkeit. Das war so groß, wie plötzlich an diesem Grab, wo der Todesgeruch aus diesem Grab weht, und man die Herrlichkeit Jesu schaut, die Herrlichkeit der ewigen Welt. Es war dann nur noch ein kleines, dass die Zeichen des Todes weggenommen werden. War gestern wieder in einem Sterbebett, wo man vom Tod und seinen Schrecken nichts gespürt hat. Es war nur ein Einschlafen. Das kann Jesus schenken. Und als wir dann auch von der toten Mutter Abschied genommen haben, es war nichts vom Schrecken des Todes da, auch für die jungen Kinder, es war nicht etwas Unheimliches, sondern es war uns so nah und so vertraut. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen in dieser Welt. Wir wollen an dich glauben, dich an unser Herz drücken. Und das meint ja Jesus, wenn er Martha fragt. Nicht hast du das in deinem Katechismus einmal auswendig gelernt, sondern glaubst du das? Bist du so mit mir verbunden? Bist du eins? Paulus hat das so schön beschrieben, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Und dann sagt er, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Aber was ist nötiger? Ich will noch hier dienen, solange mich der Herr braucht. Und das ist nur wichtig, wo und wie er mich einsetzen will zum Dienst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So kann nur Jesus reden. Und das ist gut, wenn wir auf Jesus blicken. Auch dort, wo wir die Schrecken des Todes sehen. Und ihm fest glauben, ihm vertrauen. Und uns freuen, dass er Leben schenkt, gerade dort, wo der Tod wütet. Leben in unbegrenzter Fülle. Amen.